gesetzlicher Pflichthinweis. Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die österreichische Tierärztekammer als Interessensvertretung der österreichischen Tierärzte und Ärztinnen legt Wert darauf, dass es im Zuge dieses Kongresses nicht zu übler Nachrede kommt, beziehungsweise dass Tierärzte und Ärztinnen unlautere Absichten unterstellt werden. Dieser Kongress dient der Wissensvermittlung. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt jedoch auf eigene Verantwortung, im besten Fall gemeinsam mit dem Tierarzt deines Vertrauens.
Hallo liebe Zuseher vom Futterlüge Online-Kongress. Heute haben wir den Paul hier und den haben wir deswegen hier, weil er einfach einen total witzigen, coolen Spruch auf seiner Website hat. Und zwar, da steht, lass die Mikroben toben. Und das passt wunderbar zum Thema Ernährung. Drum, hallo lieber Paul.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke. Wir uns auch.
Danke, dass du dir Zeit nimmst. Sehr schön, dass du da bist.
Wird sicher sehr spannend heute, ja. Mikroben, Toben, Probiotika, klär uns mal auf. Wovon reden wir heute?
Ja, wir reden heute über Darmgesundheit und dass auch die Darmgesundheit bei Tieren, wie bei Menschen, wichtig ist, speziell Hunden. Ich habe da auch ein paar spannende Studien zugefunden, wo ich mich gleich schon drauf freue, da mit euch reinzugehen. Und wir sind ja umgeben von Mikroben in unserer Umwelt. Und die neuesten Forschungen zeigen auch, dass je steriler unsere Umwelt ist, desto mehr wir desinfizieren und Hygienemaßnahmen bis ans Maximum treiben, desto mehr leidet unser Mikrobiom, also all unsere Mikroben in und auf uns darunter. Und desto mehr können gesundheitliche Nachteile entstehen. Und also unser Mikrobiom, was ich ja gerade schon gesagt habe, was das ist, wird von der Wissenschaft theoretisch auch so als eigenes Organ mittlerweile wahrgenommen, weil es einfach so viele Mikroben sind. Das sind mindestens genauso viele Mikroben wie menschliche Zellen, die wir in und auf uns tragen. Und wenn man sich das dann nochmal anschaut in Relation von mikrobieller, also bakterieller DNA zu menschlicher DNA, ist es sogar 10 bis 100 Mal so viel. Ja, also man könnte fast sagen, wir sind ein bisschen fremdgesteuert von den guten kleinen Freunden, die uns erlauben zu existieren und uns erlaubt haben, zu dem zu werden, was wir heute sind. Und es gibt tatsächlich kein anderes Lebewesen, was so viele verschiedene Mikroben im Darm hat, wie der Mensch. Ja, aber auch der Hund ist relativ nah da dran. Das hat auch was mit der Evolution zu tun, weil wir mit dem Hund schon sehr lange auch in einer Symbiose leben und den ja domestiziert haben. Mhm. Und das ist ganz spannend. Also wir teilen sehr viel auch unser Mikrobiom mit dem Hund. Und es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass bei autistischen Kindern zum Beispiel die Integration von Hunden in die Familie sehr positive Auswirkungen hatte, die sich vielleicht auch damit erklären lassen, dass der Hund ein gesundes Mikrobiom mit reinbringt, was dann wiederum das Kind auch besiedeln kann.
Ja. Okay.
Also das ist ein sehr spannendes Thema. Also auch das Kuscheln mit dem Hund gut, ne?
Ja, wenn es ein gesunder Hund ist, schon. Wenn es ein Parasiten-Flaggschiff ist, was da durch die Gegend läuft, dann ist es eher nicht so gut. Wir bekommen auch auch uns Menschen und alle Lebewesen umgibt eine mikrobielle Wolke. Mhm. Gibt es auch Studien zu. Und diese Wolke, wir müssen uns nicht mal küssen oder so oder berühren, sondern alleine in einem Raum zu sein, damit tauschen wir die auch aus. Und wenn man mit gesunden Menschen viel zu tun hat, dann kann das sehr gute Effekte auf einen haben. Und das Gleiche gilt auch für, wenn man dann gesunde Hunde mal streichelt. Ne? Und Hunde sind sogar die besten von den Haustieren, die wir dafür haben können, weil Hunde viel Auslauf brauchen und bestenfalls viel in der Natur rumrennen und dann sich da immer wieder schöne, neue, gute Mikroben einsammeln aus der Natur und nach Hause bringen. Eine Hauskatze wäre zum Beispiel jetzt nicht so vorteilhaft, weil die Hauskatze, die bekommt nur unser Mikrobiom, weil wir diejenigen sind, die von draußen neues Mikrobiom reinholen.
Ja. Kann das der Grund dafür sein? Weil wir hatten erst ein Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, dass Hund und Besitzer oft die gleichen Krankheiten dann irgendwie entwickeln oder haben, also abgesehen vom energetischen Aspekt, aber kann das auch ein Mitgrund sein?
Hundertprozentig. Okay. Hundertprozentig. Also es kann sich dann auch ein bisschen anders manifestieren, aber ich meine, wenn der Besitzer ein kaputtes Mikrobiom hat, kann sich das auch negativ auf den Hund auswirken. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass wenn in einer Familie eine Person eine Antibiotikatherapie macht, stört sie damit auch das Mikrobiom der anderen Menschen in dieser Familie, weil die in einem Haushalt wohnen.
Krass, okay.
So sehr wirkt sich das aus. Ne? Und wenn der Hund eine Antibiotikatherapie bekommen hat oder krank war oder das Herrchen, je nachdem, was das war, wirkt sich das auch gegenseitig aus.
Krass. Ja, sehr, sehr spannend. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, wir haben jetzt total vergessen, dass wir dich vorstellen, Paul. Magst du ein paar Worte sagen, wo du herkommst, was du so machst, um einfach auch den Zusehern quasi zu zeigen, warum du so viel Ahnung auf diesem Gebiet hast?
Ja, gerne. Ich bin in Berlin geboren, 1984, habe schon immer gesundheitliche Probleme gehabt und habe dann so mit Mitte, Ende 20 mich auf die Suche begeben, woran das denn liegen kann. Also wirklich mal die Ursache und nicht nur die Symptome zu behandeln. Nachdem ich Odysseen hinter mir hatte zu Heilpraktikern, Ärzten, Naturheilkundlern, Studien in der Charité mitgemacht hat, wegen Asthma und solche Geschichten, Hypersensibilisierung, jede Woche eine Spritze in den Arm bekommen haben, gegen Allergien und Akupunktur, Homöopathie. Ich habe alles ausprobiert und habe dann irgendwann realisiert, boah, ey, das, manches davon hilft, aber nur halt für den Moment, im akuten Fall, aber es kommt immer wieder. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, so. Und vor allem hat mich das auch so gestört, dass ich mich so alleingelassen gefühlt habe mit meinen Problemen und das Gefühl hatte, es gibt niemand anderen, der diese gleichen Probleme hat. Mhm. Und dann bin ich halt über Freunde auf die Paleo-Ernährung gestoßen. Das ist sowas, ein bisschen so wie das Barfen für den Hund, ja, so die artgerechte Ernährung für den Menschen, wo man viele Sachen halt weglässt, die evolutionär, wo wir nicht gut drauf genetisch programmiert sind. Und das hat so krasse Erfolge bei mir gezeigt, dass ich mir dachte, wow, was für eine krasse Wahrheit. Und diese Wahrheit ist auch so gegensätzlich dem Mainstream-Medienwissen, was wir so bekommen, dass ich da irgendwas in die Richtung machen will und muss. Und auch in 10 Jahren und 100 Jahren werden diese Sachen noch eine gewisse Wahrheit sein, weil es einfach evolutionär kann man nicht leugnen, ne? Wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind und was wir brauchen, um aufzublühen als Wesen. Mhm. Und das war so mein erster Step und mittlerweile hat sich das dann sehr erweitert. Also darüber bin ich dann zum Thema Darm gekommen, Mikrobiom, Mikroben, Bakterien, Hefen, fermentierte Lebensmittel, die eine, wenn sie in Rohkostqualität authentisch hergestellt sind, eine tolle Ergänzung der heutigen Ernährung sind für die Gesundheit. Habe verschiedene Events veranstaltet, auch Live-Kongresse mit der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, mit Wissenschaftlern, Ärzten, Heilpraktikern, Gesundheitscoaches, Professoren, whatever, und habe die da alle zusammengebracht zum Diskutieren darüber, was jetzt eigentlich das Optimum ist und was die Wissenschaft neuerdings sagt. Und dann bin ich irgendwann dazu gekommen, auch Online-Kongresse zu machen. Und dann habe ich 2 Firmen gegründet, einmal Ferment, wo wir halt fermentierte Lebensmittel herstellen und Leuten auch beibringen, wie sie selber fermentieren und Equipment dafür geben. Und mittlerweile auch gewisse mikrobielle Stämme, die super geile Erfolge feiern bei Menschen, aber auch Tieren. Und deswegen spreche ich vielleicht heute auch einfach hier. wenn die gesundheitliche Probleme haben und eine Plattform, wo wir Digitalprodukte vertreiben und Kongresse machen, auch kostenlose Kongresse wie diesen, zu verschiedenen spezifischen Gesundheitsthemen. Ja, also es gibt ja eine so hohe Bandbreite an chronischen Leiden, die wir Menschen heute haben. Allergien, Autoimmunerkrankungen, allein alle Autoimmunerkrankungen gibt es ja über 100 Stück. Mhm. Genau, und da holen wir die Leute einfach ab und bringen denen Hilfe zur Selbsthilfe bei.
Das ist ja einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, weil diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die bei Menschen immer mehr und mehr werden und diese chronischen Leiden, ja irgendwie fast ein Abklatsch spielt jetzt mittlerweile auf der Hundeseite hin und dort das genauso ansteigt. Ja. Und wie sagt man, das kann doch kein Zufall sein.
Ja. Ja, also tatsächlich, wir sind ja relativ ähnlich mit dem Hund. Mhm. Man sagt ja auch, wir sind irgendwie 98,5% oder 99% so ähnlich wie ein Schwein. Nicht, weil wir wie Schweine aussehen, sondern einfach, weil wir metabolisch, okay, manche sehen vielleicht auch wie Schweine aus, aber weil wir metabolisch gesehen sehr ähnlich aufgebaut sind und immer noch diese gleichen Prinzipien in uns herrschen. Allein schon, wenn wir uns diese Paleo-Prinzipien anschauen, wir sind halt Jäger und Sammler gewesen bis vor, ja, sag ich mal, grob 20.000 Jahren. Und ab dann haben wir angefangen, halt weniger diverse Ernährung zu uns zu nehmen und haben auch Getreide vor allem gegessen. Unsere Gesundheit hat angefangen, darunter zu leiden. Unser Gehirn ist geschrumpft, unsere Knochen sind kränker geworden und da fing es dann alles an, so mit einer langsamen Kaskade, die aber exponentiell immer stärker wird, weil wir heutzutage immer weiter uns und schneller weiter uns davon entfernen, jeden Tag, wie wir ursprünglich gelebt haben. Ne? Und das zeigt sich dann halt auch in diesen ganzen Zivilisationskrankheiten und auch in chronischen Leiden, die Hunde haben. Mhm. Weil wenn die Art und Weise, wie der Darm eines Hundes kaputt geht, ist genau die gleiche Art und Weise, wie der Darm eines Menschen kaputt geht.
Ja, das Futter ist auch nicht natürlicher geworden. Also in den meisten Fällen. Ja.
Genau.
Das heißt, die Lösung wäre, um jetzt vielleicht den Bogen zu vermenden, nochmal herzustellen, ich fütter meinen Hund mit Sauerkraut, was man normalerweise ja nur macht, wenn er irgendwas verschluckt hat. Dass man sagt, okay, man stopft rein, damit es eben umwickelt wird. Aber ja, soll ich meinen Hund jetzt mit Sauerkraut füttern? Was meinst du?
Ich sag mal so, generell, wenn du deinem Hund lebendige Mikroben zuführen möchtest, ist natürlich Sauerkraut eine Möglichkeit. Bevor du gar keine andere Möglichkeit hast, wäre das auf jeden Fall eine Lösung. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob der Hund halt Lust darauf hat. Wenn du dem das hinlegst, schmeckt ihm das? Hat er Lust darauf oder musst du es irgendwie untermischen?
Also unser ist.
Ja, von sich aus, selbst wenn einfach nur Sauerkraut da ist.
Ja,
das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Und weil es gibt ja viel sonst, was man dem Hund irgendwie so untermischen muss, dass er es dann isst. Und wäre das so gewesen, hätte ich gesagt, vielleicht nicht so, nicht das optimale Ferment, um eben das zuzuführen. Was ich denke, was jedem Hund auf jeden Fall schmecken würde, wäre sowas wie ein echter, selbstfermentierter Joghurt oder ein selbstfermentierter Milchkefir. Mhm. Also einfach tierische Fermente, weil es einfach zum Hund noch besser passt.
Stimmt.
Und vor allem, wenn der Hund krank ist. Natürlich, wenn mich jetzt jemand fragt, was ist denn das beste Ferment, um gesund zu werden? Da würde ich sagen, so die meisten Studien zu gesundheitlichen Vorteilen gibt es tatsächlich zu Milchkefir. Aber um eine Resilienz und einen gesunden Darm zu haben, generell würde ich sagen, von jedem Ferment ein bisschen, weil alle sehr unterschiedlich auch sind und unterschiedliche tolle Sachen liefern. Das sind ja nicht nur die lebendigen Mikroorganismen, sondern das sind auch ganz wertvolle Vitamine, Mineralien in sehr bioverfügbarer Form, Enzyme, organische Säuren, die uns helfen. Und da sind zwar Säuren drin, aber trotzdem wirken die Fermente basisch auf den Körper, weil sie eben so viel Mineralien mitliefern. Entgiftungswirkung haben auf den Körper und so weiter. Ich würde, klar, wenn mein Hund, ich habe keinen Hund jetzt gerade, aber ich hatte mal 4 Jahre einen Hund, weil eine Ex-Freundin von mir war Hundetrainerin. Und hatte einen Dalmatiner und mit dem habe ich auch sehr viel zu tun gehabt. Habe zu der Zeit von zu Hause gearbeitet und wenn sie auf Arbeit war, habe ich mich immer um den gekümmert zu 100%.
Er ist auch zwangsbedingt worden mit einem Hund. Er wollte nämlich auch keinen, jetzt liebt er ihn heiß.
Ja. Genau, und dann, ich meine, wir als Menschen haben uns auch erst Gemüse und die meisten Gemüsesorten, die wir nicht roh essen können, erschlossen darüber, dass wir sie erhitzt haben. Das heißt, die essen wir schon so seit 1 Million Jahre, diese Sachen. Und die Hunde dadurch auch, weil die durch uns Zugang auch zu diesen Nahrungsmitteln so bekommen haben. Aber dennoch, ich würde sagen, also wenn es jetzt, weil Sauerkraut ist ja ein pflanzliches Lebensmittel. Und es ist 1000-mal besser verträglich, als jetzt so einen rohen Kohl zu finden auf dem Feld und den so zu essen. Das würde der Hund wahrscheinlich auch nur im absoluten Notfall machen und auch nicht viel davon essen wollen. Einfach wegen den Pflanzengiften, die da drin sind. Ne? Die werden ja abgebaut, diese Pflanzengifte, durch die Fermentation. Aber mit Sauerkraut den Hund füttern ist okay. Ist aber vielleicht nicht das Optimalste für den Hund, weil er eher eine tierische Kost gewohnt ist. Und meiner Meinung nach ist Barfen mit vielen Organen das absolut Beste, Gesündeste für den Hund. Und deswegen würde ich davon ableiten, sind tierische Fermente, wie jetzt Milchkefir oder ein Joghurtkefir, wahrscheinlich die besseren Fermente für den Hund. Wobei Sauerkraut auch okay ist, wenn der Hund Lust darauf hat und das von sich aus isst.
Genau. Google sagt ja, du hast sie auch schon ein bisschen anklingen lassen, welche wesentliche oder wichtige Rolle sie haben, die Mikrobioben, Probiotika, Mikroben, das war das Wort, das ich gesagt habe, danke. Google sagt, Probiotika helfen bei Magen-Darm-Beschwerden, bei Durchfall, bei Blähungen, bei schlecht riechendem Kot, bei Futterunverträglichkeiten, bei einer empfindlichen Verdauung, so wie du angesprochen hast, eben bei Antibiotikagabe, bei Allergien, bei Übergewicht, bei Krebs, nach OPs, zur Darmsanierung, zur Stärkung der Darmbarriere, Leaky Gut, gibt es irgendwas, wo Probiotika nicht hilft?
Naja, genau, die Ursache, von was sich davon ableiten lässt, ist, die Ursache von allen gesundheitlichen Problemen liegt im Darm oder hat zumindest immer was mit dem Darm zu tun. Wie gesagt, dieses Mikrobiom, was uns besiedelt, ist wie eine Art Organ. Und wenn wir dieses Organ schädigen, dann können alle möglichen Symptome auftreten. Und die Schädigung dieses Organs kann passieren durch Antibiotikagabe, ne? Wodurch sich das Mikrobiom verschiebt, Bakterien zum Beispiel, die wir gar nicht da drin haben wollen, oder Pilze sich auf einmal vermehren, weil die Guten getötet werden und die schlechten opportunistischen Erreger sich dann durchsetzen können. Es kann dadurch sein, dass wir Dinge essen, auf die wir und unser Mikrobiom eigentlich nicht programmiert sind, wie zum Beispiel irgendwie süße Sachen, Fertigprodukte, wo ganz viele Chemikalien drin sind, Haltbarmacher. Und diese Haltbarmacher verursachen, also die haben ja diese Wirkung, dass Bakterien die nicht anknabbern wollen. Und genau das Gleiche passiert dann in unserem Darm. Ne? Also die hemmen unsere bakterielle Aktivität. So Getreide in zu großen Mengen problematisch. Vor allem, wenn der Hund sowieso schon krank ist, ne? Dann würde ich tatsächlich nur probieren, barfen. Und hier und da vielleicht Probiotika dem Hund geben oder lebendige Mikroben oder ein bisschen Fermente. Und tatsächlich zu dem, was Google sagt, da habe ich auch Studien zu, die exakt das zeigen bei Menschen. Und das sind auch Review-Studien mit extremer hoher wissenschaftlicher einfach Evidenz, wo Studien von den letzten 20 Jahren durchforstet wurden und nur die besten wurden reingenommen, schlechte wurden rausgenommen und exakt das kommt da raus. Und wir sehen, es sind ganz unterschiedliche Sachen. Allergien, Übergewicht, Krebs, völlig unterschiedliche Sachen, aber alle haben mit dem gleichen Ursprung zu tun. Und Probiotika können dabei helfen, dieses Darmgleichgewicht wiederherzustellen, auf jeden Fall. Und deswegen rate ich auch allen Menschen, wieder zurück zu diesem Ursprung zu kehren und lebendige Mikroben wieder zu sich zu nehmen über die Nahrung, weil das ist eine der Puzzlestücke, die wir heutzutage verloren haben und die für uns schlecht sind. Genauso wie, dass wir zum Beispiel keine Organe mehr essen, Innereien. Das sind absolute Superfoods aus dem tierischen Ernährungsreich. Und wir haben damals evolutionär, bevor wir irgendwelche, wenn wir ein Tier gejagt haben und erlegt haben, ob es jetzt Menschen sind, ob es Haie sind, ob es Wölfe sind, ob es Löwen sind, ob es Geier sind, alle, die das Tier erlegen, fressen zuerst die Leber und die anderen Innereien, bevor sie überhaupt anfangen, Muskelfleisch zu essen, weil es so minderwertig ist im Vergleich zu den Organen. Also theoretisch kriegt man alle Nährstoffe, die man braucht als Mensch, aber natürlich auch als Hund, aus Organen. Ja, die müssen dann aber teilweise in Rohform sein. Die wenigsten haben Lust darauf und man muss auch vorsichtig sein mit Parasiten heutzutage. Deswegen bin ich so ein großer BARF-Fan. Und wie gesagt, das ist auch eins dieser Puzzlestücke, was fehlt. Und wenn es dem Hund nicht gut geht oder generell, kriegt er diese super Nährstoffe einfach auch über Organe. Ja, und deswegen, also so Probiotika und Organe sind so Sachen, die dem Hund helfen können. Und die entlasten dann auch den Darm, weil die werden hauptsächlich über den Dünndarm aufgenommen, die ganzen Nährstoffe, und der Dickdarm wird dann entlastet. Ja, und meistens gibt es dann im Dickdarm auch Problematiken, was vor allem durch pflanzliche Nahrung dann auch noch gereizt werden kann, wegen diesen Pflanzengiften. Ja. Das war jetzt eine sehr ausführliche, wieder ein bisschen Antwort, aber ja, Probiotika können dabei helfen.
Ja. Mega spannend, ja.
Kann ich jetzt einfach, blöd gefragt, Sauerkraut und Joghurt vom Supermarkt nehmen und sagen, top, ja, das passt, ist da alles drin, was wir wollen?
Leider nein, außer in ganz seltenen Fällen, weil das meiste Sauerkraut und der meiste Joghurt im Supermarkt sind oder im Bioladen sogar sind pasteurisiert und damit nicht mehr lebendig. Und wir bekommen daraus nicht mehr diese lebendigen Mikroben, von denen ich gerade sprach, die so wichtig sind. Die beste Art und Weise, sowas zu sich zu nehmen, ist tatsächlich, das selbst zu Hause zu fermentieren. Es geht auch super schnell. Also so ein Joghurt kann man innerhalb von 9 Stunden fermentieren. Dann stellt man ihn vielleicht noch 1 Stunde in den Kühlschrank. Dann ist er schön dick und cremig und hat eine tolle Textur auch. Also es geht super schnell, einen Joghurt selber herzustellen. Sauerkraut dauert schon ein bisschen länger. Es gibt aber auch einige Firmen mittlerweile, die Sauerkraut in Rohkostqualität herstellen. Wir zum Beispiel, wir machen das mit Ferment. Dann, wenn ihr einfach schauen wollt, ob das gute Produkte sind, schaut auf die Verpackung und schaut, die müssen auf jeden Fall im Kühlregal stehen. Da muss da drauf stehen, Rohkostqualität oder lebendig oder nicht pasteurisiert oder aktiver Gärvorgang. Mhm. Sowas sollte da drauf stehen. Und das ist ein Indikator dann dafür, dass es ein authentisches fermentiertes Lebensmittel ist mit all diesen funktionellen Vorteilen.
Mhm. Genau. Oft liest man ja am Joghurt schon eben mit Probiotika und denkt man sich, ja cool, ne, passt, aber passt eben nicht. Ne?
Genau, da werden sehr viele Konsumenten leider an der Nase herumgeführt. Es gibt auch im Laden keinen echten Kefir. Ist kein echter Kefir. Okay. Also selbst wenn es da draufsteht, da sind 2 verschiedene Stämme von Joghurtmikroben drin. Der eine dickt ein bisschen an, der andere säuert ein bisschen an. Und dann wird es Kefir genannt. Das ist einfach Konsumententäuschung meiner Meinung nach. Da gibt es leider nicht sowas wie das Reinheitsgebot bei Bier oder so. Ja. Gleiches Spiel bei Kombucha. Kombucha ist ein fermentiertes Teegetränk, und 99% des Kombuchas, den es da gibt, auch Startups, die gerade aus dem Boden sprießen zu Kombucha, pasteurisieren. Sagen es den Kunden aber nicht. Ne? Und das ist auch so eine Irreführung, die ich sehr schade finde.
Ja. Das erklärt dann auch, warum man bei dem einen Produkt bestens damit zurechtkommt und bei dem anderen Produkt in gleicher Menge beim ersten Mal aufnehmen dann schon die Aktivität im Darm merkt, wenn ich es mal jetzt so ausdrücken darf. Ne?
Ja, also manche merken das im Darm, andere gar nicht. Es gibt natürlich Leute, die haben sowas wie eine Histaminintoleranz und haben vielleicht eh schon Histaminprobleme und wissen dann aber eh, dass sie vorsichtig sein müssen mit Alkohol, mit Salami, mit anderen gereiften Sachen, ne? Käse und so. Also jeder, der gerade zuschaut, und jede haben auch schon mal Fermente gegessen. Also Joghurt, Milchkefir, Kombucha, Wein, Bier, Käse, Salami, Dredged Steak, Miso, Sojasauce, Champagner,
ja, jeden Tag. Champagner trinken wir jeden Tag.
Alles fermentiert. Sauerkraut, Brot. Ne? Und noch eine kleine Anekdote dazu. Ganz viele Menschen heutzutage sagen, ja, wieso sollte ich schlecht auf Brot reagieren? Meine Großeltern haben doch alle Brot gegessen, war doch kein Problem. Ja, haben sie, und die haben es auch gut vertragen, weil das war ein ganz anderes Brot und ein ganz anderes Getreide, was sie damals gegessen haben. Das Getreide war nicht so hoch gezüchtet und nicht so voll von Pflanzengiften. Das ist traurigerweise so, dass das pflanzengiftigste Getreide heutzutage das ist, was am meisten angebaut wird, weil es einfach nicht angeknabbert wird von Käfern und sowas auf dem Feld und dann eine gute Ertragsernte bringt. Und natürlich wird das immer so weitergezüchtet. Und das ist halt das mit den maximalen Pflanzengiften, wo selbst die Käfer sagen, nee, knabber ich nicht an. Aber wir als Menschen bekommen es dann zu essen. Und dann auch noch nicht in dieser traditionellen Zubereitungsform, sondern einfach ein bisschen Bäckerhefe rein und ein bisschen Backtriebmittel und dann geht's einmal auf und wir essen es als Brot. Und es geht durch den Darm und wir merken gar nicht, dass es im Darm irgendeine Reaktion gibt. aber bekommen vielleicht 3 Tage später irgendwie Hautprobleme, Migräne, irgendwelche Gelenkschmerzen, irgendwelche neurologischen Geschichten. Und das, die meisten Leute merken nicht mal, dass in dem Darm was gereizt ist. Ja, und für viele kann es der absolute Gamechanger sein, einfach nur Getreide wegzulassen und schon sind alle Hauptprobleme weg. Das ist nicht, muss nicht bei jedem so sein, aber bei vielen Menschen ist alleine das schon eine Sache. Und die traditionelle Weise, Getreideprodukte herzustellen oder Brot, ist Sauerteigbrot. Und viele kennen ja Gluten und die Problematik mit Gluten. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs von den ganzen Pflanzengiften, die da drin sind. Und all diese Pflanzengifte werden durch Fermentation abgebaut. Ja, auch Gluten wird durch bakterielle Aktivität abgebaut. Bei einem Hefeteigbrot sind keine Bakterien drin. Da ist immer noch Gluten auch drin. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn ihr Getreide heutzutage esst und euch was Gutes tun wollt, dann ist es nicht à la Deutsche Gesellschaft für Ernährung, isst schön das Vollkornbrot. Nee, nee, nee. Isst, wenn du überhaupt Getreide essen willst, ein Sauerteigbrot, ein echtes Sauerteigbrot mit echter Teigführung, was Zeit hatte zu fermentieren. Okay. Ja, sehr viele Vorteile. Pflanzengifte weg, mehr Nährstoffe, mehr bioverfügbare Nährstoffe, die vorher drin waren. Leckerer, hält sich länger.
Genau. Ich glaube, der Paul ist auch ein Fan von der Ernährungspyramide. Da könnte man ein eigenes Interview drüber führen. Ja. Gibt es ja auch für den Hund in den buntesten Varianten, aber lassen wir da
echt,
mal drauf. Ja, ja, ja. Du willst gar nicht wissen, was da drin steht.
Das gibt es wirklich von so bis so. Also jeder schreibt hin, was er will, so ungefähr. Wenn man das googelt, wird einem schlecht.
Ja. Und das ist auch Thema in ganz vielen Facebook vor, weil man denkt, ich mag gar nicht mehr kommentieren, weil wo soll ich da anfangen irgendwie, ja?
Okay.
Wenn es verfochten wird. Ja. Das ist es, weil die Gesellschaft für hat irgendwas gesagt.
Ja. Ne? Ja, das Problem ist halt, wenn für den Hund Barfen das Beste ist, dann bräuchte es ja dafür eine Lobby, die da Studien zu macht oder Geld investiert, um Marketing dafür zu machen. Ja. Da die Margen aber so klein sind bei tierischen Produkten, vor allem wenn das noch aus guter Tierhaltung kommen soll, ja, die Margen sind so gering, da ist keine Marge mehr da, um noch ein Marketingbudget irgendwie rauszukratzen. Plus, diese Lebensmittel sind leicht verderblich, die müssen kühl gelagert werden, die müssen kühl transportiert werden. Also die ganze Logistik und Lagerung und die Verarbeitung sind viel schwieriger als bei so Fertigprodukten, pflanzlichen Fertigprodukten, die mega, mega die Lobbys haben, wo super viel Geld hintersteckt und Werbebudget, um diese Produkte zu vermarkten. Ja, ja, also es gibt keine gute Lobby für gutes Fleisch. Gibt es nicht. Das sind einzelne bäuerliche Betriebe, die gerade so über die Runden kommen und dann ankämpfen müssen gegen dieses Massentierhaltungs-Farm-Factory-Fleisch, was auch noch subventioniert wird vom Staat, darüber, dass Soja, Getreide und Milchprodukte vom Staat subventioniert werden. Dadurch haben die einen Wettbewerbsvorteil. Und wir als Konsumenten denken, oh, das Fleisch ist ja so günstig. Aber eigentlich zahlen wir den Preis für dieses Massentierhaltungsfleisch über unsere Steuergelder.
Mhm. Ja. Okay. Ja, und mit der Gesundheit, weil das spreche ich auch bei meinen Kunden immer an. Und das haben wir auch in einem anderen Gespräch schon kurz angerissen. Vielleicht, so wie du gesagt hast, merke ich jetzt nicht 10 Minuten, nachdem ich das Brot gegessen habe, was ich meinem Körper angetan habe oder was der Hundekörper jetzt durchleiden muss. Und man vergisst dann, weil es eben so ein schleichender Effekt irgendwie ist, stellt man oft den Connex nicht her. Ne? Ich habe am Montag dieses und jenes dem Hund gefüttert und am Freitag hat er plötzlich Durchfall und man denkt dann gar nicht mehr, dass es eigentlich das Produkt von Montag war oder das zu hinterfragen, könnte es das gewesen sein. Ne?
Tatsächlich, ja.
Deshalb ist der Tagebuchwert, also warum das Tagebuchschreiben so einen hohen Wert hat, aber was dann auch wieder irgendwie keiner macht, wenn der Leidensdruck nicht hoch genug ist, weil es auch wieder mühsam ist.
Ja, es ist echt schwer, diese Sachen dann zurückzuführen wie so ein Detektiv. Also man muss heutzutage fast schon wie so ein Detektiv unterwegs sein und überlegen, ja.
Vielleicht auch, weil das ist ein spannendes Thema. Im dritten Haus.
Post im Haus, ja.
das Thema Barfen, hast du jetzt schon mehrfach angesprochen und es ist ja immer ein Weg der Weiterbildung. Du hast am Anfang schon gesagt, das, was ihr macht, ist Hilfe zur Selbsthilfe quasi, also wirklich Wissen vermitteln und den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie sich einfach ja, ihre eigene Meinung bilden, ja, und schauen, wie reagieren die Dinge auf mich und was ist stimmig. Und das führt ja irgendwie am Ende eh meistens alles dann bei allen in die gleiche Richtung. Wir, auch bei uns, ne, ging der Weg so irgendwie bei der Ernährung über das Barfen logischerweise, weil es halt so angepriesen wird. Und mittlerweile auch spannende Interviews, die wir damit auch jetzt im Kongresspaket quasi schon mit dabei haben, dass das unter Umständen gar nicht so gut ist, ja? Weil Barfen ja Rohfleisch ist und der Hund ist ein Aasfresser und eigentlich kein Rohfleischfresser. Und wie du vorher gesagt hast, die Geier, die Löwen und so weiter, die fressen beim Tier von innen nach außen, also das erste Fressen ist der Magen, wo pflanzliche Stoffe drinnen sind. Also nicht die Gier nach rohem Fleisch eigentlich, ja, sondern nach ganz anderen Dingen, und das Fleisch wird liegen gelassen, bis das die Fäulnisbakterien quasi da mal bearbeitet haben, um es dann besser verdaulich zu machen. Also auch da wieder total spannend, ja, wie der Weg sozusagen da durchgeht und das ist auch für uns natürlich wieder ja, ein Weiterdenken, ein Umdenken, ein Verketten von Informationen in Richtung, okay, was braucht es dann doch und wie braucht es ganz einfach, ja, damit es dann wirklich die gesunden, gesundheitsfördernde Unterstützung im Körper bietet, die wir alle dem Hund geben wollen und auch uns geben wollen.
Das ist sehr spannend. Also ich weiß auf jeden Fall von Wölfen, wenn die jagen, dass das Alpha-Männchen dann die Leber essen darf. Und hat ja vielleicht auch einen Sinn, dass der dann die Leber isst. Das vielleicht das Beste ist für den, der am meisten Stress hat und nachdenken muss, keine Ahnung. Auch sehr spannend ist mit dem Magen, das habe ich auch gehört. Und da kommt jetzt wieder das Spannende mit der Fermentation in den Vordergrund, weil der Magen und der Darm, da fängt ja schon so ein bisschen die Fermentation an, ne? Also bei den Mägen von den Wiederkäuern, die haben ja mehrere Mägen, da wird auch schon fermentiert. Und dann sind da natürlich auch diverse Mikroben schon da, ne? Wenn man von einem Kalb zum Beispiel das Kalb mal auseinander nimmt, dann haben einige Kälber einen Block Käse in ihrem Magen drin. Und das waren auch die ersten Käsearten, die wir zu uns genommen haben als Menschen. Ne? Also es ist einfach ein fermentierter Käse, weil es ein Fermentationstank ist, den wir mit uns rumschleppen. Gorillas haben einen riesigen Fermentationstank und können die ganzen pflanzlichen Sachen essen. Wir Menschen haben nicht mehr diese Kapazitäten und Möglichkeiten, so viel pflanzliche Nahrung zu uns zu nehmen. Genau. Und auch ganz spannend, einige Hunde gehen ja dann auch zu den Kothaufen von anderen Hunden, schnuppern da dran und essen manchmal das auch, ne? Das ist natürlich irgendwie für uns als Menschen nicht verständlich, aber vielleicht riechen die etwas, was da drin ist, wie zum Beispiel B-Vitamine oder andere Sachen, die erst durch die Darmfermentation und die bakterielle Aktivität zustande kommen und erst dann, wenn es rauskommt, also was bei uns im Dickdarm fermentiert wird, selbst wenn da B-Vitamine hergestellt werden von Bakterien, sind wir nicht in der Lage, diese aufzunehmen. Blöd. Aber wenn es dann rauskommt für einen Hund, der vielleicht merkt, ich habe einen B12-Vitamin-Mangel und deswegen riecht dieser Kot irgendwie ganz lecker und deswegen esse ich jetzt ein bisschen was davon, das könnte ein Grund sein. Ich mutmaße hier nur, aber es könnte ein Grund sein. Genauso wie, dass der vielleicht riecht, dass da ein bestimmtes Mikrobiom ist. Es gibt ja auch Kottransplantationen, die sehr erfolgreich sind bei Menschen heutzutage. Die gibt es auch in oraler Form, wo in oraler Form Kapseln von Kot eingenommen werden von gesunden Menschen und dann im Darm gute Sachen tun. Und das könnte eine Art sein, wie der Hund sich seine eigene Kot, sein eigenes Mikrobiom erweitert. Wenn er merkt, das ist von einem richtig gesunden Hund, da hätte ich Bock, was von zu haben, nehme ich mir ein bisschen was davon. Und dann gibt es ja auch sporenbildende Mikroben, die gerade so die Zukunft der Probiotika zu sein scheinen. Die dürfen in Deutschland noch nicht so genannt werden, aber in den USA und anderen Ländern schon längst, sind mit die besten untersuchten Mikroben überhaupt. Und die wurden tatsächlich im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen entdeckt, als die in Afrika unterwegs waren und die Soldaten alle gestorben sind an chronischen Darmerkrankungen, entzündlichen Darmerkrankungen. Dann, was haben die gemerkt? Die haben gemerkt, die Eingeborenen, die diese Erkrankung bekommen, die laufen Kamelen hinterher und essen den Kamelkot und werden wieder gesund. Die haben sich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Aber bevor ich hier sterbe, esse ich auch diesen Kamelkot. Und dann haben die auf einmal überlebt. Und dann hat einer dieser Generäle diesen Kamelkot mit nach Deutschland genommen, im Labor identifiziert und den ersten probiotischen Stamm entdeckt, und zwar Bacillus subtilis. Ja, und dieser Stamm findet sich sicherlich auch in Kot von Hunden. Und vielleicht ist es die Art der Hunde zu sagen, diese Probiotika habe ich Lust aufzunehmen. Ja, also ist nur mutmaßen, aber es könnte das erklären, weil es muss ja einen evolutionären Grund haben, warum der Hund daran interessiert ist, Kot zu essen, was uns instinktiv eigentlich ja vom Geruch und so sagt, nee, haben wir keinen Bock drauf als Menschen. Aber vielleicht findet der Nährstoffe und Mikroben da drin und erschnuppert die, die wir nicht riechen können.
Ja, es gibt zwei Theorien dazu. Die eine ist eben, dass so viel, wenn es jetzt ein nicht gesund gefütterter Hund ist, dass so viel Lockstoffe, Duftstoffe und so weiter drinnen sind, auf die der Hund anspringt, ja, dass das noch mit eben in konzentrierter Form eigentlich hinten ja ausgeschieden wird und deswegen halt auch so super lecker duftet. Und die zweite Theorie ist genau das, was du gesagt hast, dass der Hund irgendeinen Mangel hat und versucht eben diesen Mangel, in welcher Form auch immer, das über die Kotaufnahme zu decken. Ja. Ja.
Beides spielt wahrscheinlich mit. Ne? Ja. Man liest ja auch, dass grundsätzlich wahrscheinlich einiges Gutes drinnen ist, aber halt auch, weil wenn das, was wir heute ausscheiden, ist ja auch nicht mehr nur gesund. Ne? Nachdem wir so viel Mist und Müll da oben reinfüllen, kommt natürlich auch viel Müll da unten wieder raus, eben in konzentrierter Form. Beim Hund ist es das Gleiche mittlerweile, leider. Aber gerade bei Pferden und so weiter habe ich jetzt schon viel gelesen, dass der Kot durchaus gesünder ist. Oder
also Pflanzenfresser gut
genau. Ist, ja. Aber da muss man aufpassen wegen den Entwurmungsmitteln, ne, weil das dann wieder oft drin ist. Also muss man halt auch irgendwie, ja, am besten nicht zu viel Kot fressen lassen und den Hund gesund ernähren, ist wahrscheinlich keiner.
Ja, ja, auf jeden Fall. Wobei so jetzt mal, so einige Entwurmungsmittel, die man so vor 100 Jahren standardmäßig Bauern verschrieben hat, wenn die Darmprobleme hatten, das waren so Entwurmungsmittel für Schafe, Entwurmungsmittel für Pferde, für andere Tiere, Schweine. Einige Heilpraktiker nutzen diese heutzutage, um bestimmte parasitäre Leiden bei Menschen wegzubekommen. Und diese Sachen funktionieren noch relativ gut. Das ist jetzt nicht unbedingt, was die Leute dann nach außen hin zeigen oder sagen, komm zu mir, ich mache diese Therapie. Aber wenn sie Patienten haben, die auf nichts anderes mehr anspringen, kann das manchmal eine Art sein, die noch funktioniert. Ich habe hier ja so eine spannende Studie auch gefunden, würde ich mal gerne eben zeigen. Hier eine Studie von 2022, Januar. Mhm. Bacillus Species as Direct Fat Microbial Antibiotic Alternatives for Monogastric Production. Monogastric, falls ihr jetzt nicht wisst, was das heißt, bedeutet, ein Monogastriker ist ein Säugetier mit einem einkompartimentären Magen. Beispiele für Monogastriker sind Menschen, Geflügel, Schweine, Pferde, Kaninchen, Hunde und Katzen. Die meisten Monogastrier sind im Allgemeinen nicht in der Lage, viel zellulosehaltige Nahrungsmittel wie Gräser zu verdauen. Ja? Also wir sind keine Rinder, die jetzt so viel davon essen können. Mhm. Und ganz spannend, diese Studie ist auch eine Review-Studie. Aber erstmal noch hier Monogastrier, um ein paar zu zeigen, hier Menschen. Ja? Mhm. Und also das ist unser Magen, Dünndarm, Dickdarm. Und hier ist Hund, Magen, Dünndarm, Dickdarm. Wir sehen, es ist ein kürzerer Dickdarm als bei uns. Ne? Also unserer ist hier noch so geschlängelt. Der ist auf jeden Fall kürzer. Daher hat der Hund nicht die Kapazitäten, so viel pflanzliche Sachen wie wir wahrscheinlich zu essen. Weil der Dickdarm hauptsächlich für pflanzliche Sachen da ist. Ne? Also wenn wir zum Beispiel uns einen Orang-Utan angucken, der kann deutlich mehr davon essen. Der hat viel mehr Dickdarm. Oder ein Koala mit den ganzen Pflanzengiften, mit der zu tun hat, mit denen er zu tun hat. Oder hier ein Pferd, ne? Ja. Riesig. Oder ein Schaf. Der Hund relativ kurz, also eher nicht so pflanzlich, sondern mehr so dünndarmmäßig tierische Produkte. Und wir sehen auch, es ist deutlich dicker. Also der kann viel mehr auf einmal essen als wir. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber meine Idee wäre, dass der Hund vielleicht, wenn er was zu essen bekommt, viel mehr auf einmal essen können muss, weil er vielleicht längere Fastenperioden hat und nicht so oft was erbeutet. Mhm. Von der Evolution her. Aber es ist
in der Wohnung schon, aber draußen in der Natur nicht. Ne?
Genau. Und hier, dann gab es was ganz Spannendes zur Modulation des Immunsystems in dieser Studie. Ist einer der häufigsten Vorteile, die mit der Aufnahme von Probiotika über die Nahrung in Verbindung gebracht werden. Ne? Also wird der Hund oft krank oder nicht? Hat er irgendwelche Autoimmunprobleme? Hat auch was mit dem Immunsystem zu tun? So wurde beispielsweise bei Hühnern, die mit einer Mischung aus Bacillus subtilis, das ist so einer von diesen Bacillus-Sporen, den man auch in dem Kamelkot gefunden hat, gefüttert wurden, eine Verbesserung der Immunfunktion festgestellt, die sich mit einem Anstieg von IgA und IgM im Serum widerspiegelte. In ähnlicher Weise förderte die Verabreichung von B. subtilis den Anstieg der IgA-Konzentration bei Schweinen. Eine Verringerung oder Verhinderung von Entzündungsreaktionen im Darm wurde auch bei Geflügel nach der Verabreichung von Probiotika auf B. subtilis Basis beobachtet.
Okay.
Und das war eine Review-Study. Wie gesagt, höchste wissenschaftliche Evidenz, die es gibt, so eine Review-Study, ne? Mhm. Die ganzen schlechten Studien rausgenommen und nur die besten aus den letzten Jahrzehnten dazu genommen und angeschaut, was die Ergebnisse waren. Und hier war die Conclusion, also das Ergebnis. Es gibt Hinweise darauf, dass diese Bacillus-Form, zum Beispiel Bacillus subtilis, durch die Verringerung des übermäßigen Bakterienwachstums im Dünndarm über die Entwicklung antimikrobieller Peptide die Konkurrenz um Nährstoffe verringert, die Vermehrung nützlicher Bakterien und die Produktion bioaktiver Stoffwechselprodukte fördert und die Reaktion des Immunsystems zum Vorteil des Wirtes verändert. Ja, also diese Sporen haben fantastische Fähigkeiten, eine Übersiedlung von schlechten Mikroben zu verdrängen und sich selbst dort anzusiedeln. Und dadurch, dass der Darm dann auch weniger entzündet ist und diese schlechten Mikroben einem nicht alles wegfuttern, können wir viel mehr Nahrung also Nährstoffe aus der Nahrung für uns rausziehen und die Tiere auch. Gibt auch ähnliche Studien beim Menschen. Dann gab es hier noch ein Journal of Applied Microbiology, eine Studie von 2018. Bacillus Probiotica, eine Alternative zu Antibiotika for Livestock Production. Livestock ist dann halt Kühe und sowas, ne? Obwohl der Wirkungsmechanismus von Bacillus Probiotica noch nicht vollständig geklärt ist, können sie das Wachstum, das Überleben und den Gesundheitszustand von Land- und Wassertieren wirksam verbessern. Mhm. Also, dann habe ich hier noch eins aus Animals von 2021. Natural Endotoxemia in Dogs. Natural Endotoxemia ist dieser leaky gut, also durchlässige Darm, ist die Fachbezeichnung dafür. In Hunden, ne? Also ganz viele Menschen leiden auch an einem durchlässigen Darm. Ja. Wie der Mechanismus ist, zeige ich gleich und erkläre ich gleich. Und daher kommen diese ganzen chronischen Leiden. Das ist einer der absoluten Mechanismen dafür, ja. Und da haben sie mit verschiedenen Mikroben gearbeitet, zum Beispiel Bacillus subtilis und Lichenformis. Die sind auch diese Bacillus-Spezies. Und hier, Ziel der vorliegenden Studie war es, die natürlich vorkommende Leaky Gut bei Hunden zu charakterisieren und die Wirkung einer probiotischen Formel auf diesen Zustand zu bewerten. Wir schlagen vor, dass diese Erkrankung mit Probiotika als tierfreundlichere Alternative behandelt werden kann. Ja, also tatsächlich haben wir früher diese Bacillus-Sporen, die waren verschreibungspflichtig und in Deutschland hat man die 1950 verschrieben bekommen als Alternative zu Antibiotika. Okay. Ja, ist aber in Vergessenheit geraten oder mit Absicht, ich weiß es nicht. Die aus dieser Pilotstudie gewonnenen Daten liefern neue Informationen über die natürlichen Endotoxemiewerte, sowohl bei gesunden Hunden als auch bei Hunden mit Symptomen einer Darmdysbiose. Darüber hinaus kann aus den Testergebnissen geschlussfolgert werden, dass das potenzielle probiotische Testprodukt auf Basis mehrerer Stämme und Sporen in der Lage war, diese Endotoxinkonzentration nach Behandlung zu senken. Also die haben gemessen bei den Hunden, wie hoch war die Giftlast im Blut, nachdem die hauptsächlich pflanzliche Nahrung bekommen haben und nicht ihre natürliche Nahrung, die Hunde. Und die Giftlast war deutlich geringer, wenn die zusätzlich diese Bacillus-Sporen bekommen haben. Und jetzt, um kurz zu zeigen, wie das im Darm funktioniert, dass diese Endotoxemie oder dieses Leaky Gut entsteht. Auf dieser Seite hier sehen wir eine gesunde Darmschleimhaut und Darmflora und hier eine kaputte. Ja, und wir sehen, dass zum Beispiel diese Mikrobenflora, die hier drin ist, in unserem Darm, ist die erste Abwehr, der erste Abwehrmechanismus, die nimmt ab, wird immer kleiner und da sind immer weniger drin. Also die Diversität wird geringer, ne? Diese Mukusschicht ist so eine Schleimschicht, die noch zwischen den Darmzellen ist und dem Mikrobiom, dem Mikrobiota. Die wird auch kleiner. Also das ist eigentlich so eine Schleimschicht, die die Zellen schützt. Und die können dann angegriffen werden, direkt von allem, was im Darm drin ist, werden angeknabbert. Und dann gibt es hier so zwischen den Darmzellen, die übrigens so dünn, diese Zellschicht ist so dünn wie ein menschliches Haar. Und das ist nur eine einzige Zellschicht. Die ist ganz delikat und kann ganz leicht verletzt werden, wenn diese beiden Sachen hier kaputt gehen. Diese Bindeglieder dazwischen gehen auch kaputt. Und dann kann alles Mögliche aus dem Darm hier rein, in unser Blut. Und wenn es dann im Blut ist, kann es überall im Körper hin transportiert werden, in jedes Organ, ins Hirn, in Hautprobleme verursachen, Herzprobleme verursachen, Niere, Leber und so weiter.
Und ich möchte kurz einhaken, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ist, ich kenne es ja schon, aber ich finde es schön, dass das jetzt mit dem Bild nochmal gezeigt wird. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Hundebesitzer, wenn der Hund jetzt eine allergische Reaktion zeigt, einfach nur das Futter ändern. Ja? Ja. Das Bild zeigt so, so wunderschön, warum das so nicht funktionieren kann. Ja? Weil alles, was hier eben durchrutscht, wenn da eben die schützende Schicht nicht mehr da ist, löst ja irgendwann eine Überreizung aus. Und das ist der Grund, warum ich sage, wenn ich jetzt Rind füttere, vertragt das irgendwann nicht. Und wenn ich dann einfach nur hergehe und hier nicht ansetze und hier nicht wieder aufbaue und dann einfach nur wechsle auf Huhn, ja, dann habe ich über kurz oder lang hier dasselbe Problem mit Huhn, weil das Huhn wohin kommt, wo es nicht hingehört.
Ja. Genau, und dann genau weil diese Schicht kaputt ist.
Ja.
Genau. Und dann können diese allergischen Reaktionen erst stattfinden, weil es dann die Möglichkeit in den Körper die Möglichkeit in den Körper zu gehen und das Immunsystem sagt, das ist gefährlich, das muss ich angreifen. Und jedes Mal, wenn dann wieder Huhn gefüttert wird, eine gewisse Zeit danach gibt es Probleme.
Ja, und drum landen die Leute dann eben über Rind, über Huhn, über Ente, irgendwann bei exotischen Geschichten von Känguru oder sonst was. Und ich finde das halt so grausam, weil das oft nicht aufgedeckt oder gesagt wird von der Betreuungsseite, wollen wir es mal so nennen, ja, dass den Futterwechsel nicht die Ursache behebt und nicht beheben kann, ja?
Ja, genau. Ach so, witzigerweise, diese Studie hier, die gemacht wurde mit der Endotoxämie, gab es auch bei Menschen, wurde auch mit Bacillusstämmen sowas gemacht und es gab hervorragende Ergebnisse. Das war die einzige Studie bei Menschen, die jemals gezeigt hat, dass die Einnahme von Mikroben in der Lage ist, die Darmwand wieder zu schließen und Entzündungsreaktionen im Körper zu verringern, mit denen ja alle chronischen Leiden einhergehen. Ja. Und da haben sie die nicht mit Pflanzen gefüttert, sondern die Leute haben McDonald's-Essen bekommen. Okay. Ich habe ein Interview gehört von dem Typen, der die Studie gemacht hat, deswegen weiß ich, dass sie denen gezielt McDonald's gegeben haben zu essen. Richtig lustig.
Aber auf die Studienteilnahme haben sich sicher viele Menschen beworben, oder? Wenn du sagst, okay, du musst jetzt nur McDonald's essen, finden das viele sicher ganz toll.
Ne? Ja, Studenten. Es waren hauptsächlich Studenten.
Ja. Es gibt Schlimmeres, ist so grundsätzlich. Ne?
Genau, und wir sind ja auch sehr ähnlich wie die Hunde, ne? Monogastrische Lebewesen. Und hier gab es eine Studie von 2021 aus The Cell, sehr anerkanntes Journal zu wissenschaftlichen Studien. Und da war es so, die Teilnehmer bekamen 10 Wochen lang, es waren aber Menschen, ja, entweder sehr ballaststoffreiches Essen, Vollkorn, Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, also so ein bisschen die Empfehlung der DGE, was für uns gut sei, ja, oder eine Ernährung mit vielen traditionell hergestellten Fermenten, also für 10 Wochen Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Kombucha und Kimchi. Mhm. Was ist passiert? Die ballaststoffreiche Diät hatte nur wenig Einfluss auf das Immunsystem und praktisch keinen Effekt auf die Darmflora.
Krass, oder?
Sehr bemerkenswert. Ja, ja. Bei der fermentierten Kost aber war ein deutlicher Effekt zu erkennen. Die kurze Zeitspanne reichte aus, um mehr bakterielle Vielfalt im Darm zu etablieren. Die Diät wirkte sogar eine längere Zeit nach. Die Bakterienflora war bei der Fermentationsgruppe deutlich verbessert und führte zu einer deutlichen Verbesserung der Immunwerte. Und es gibt ganz viele andere Studien, die zeigen, dass all diese chronischen Erkrankungen, Krebs, Diabetes, Autoimmunsymptome, Allergien, Übergewicht, assoziiert sind nicht nur mit einem kaputten Darm, sondern vor allem mit einer geringen bakteriellen Vielfalt. Und hier steht ja, Die Zeitspanne reichte aus, um mehr bakterielle Vielfalt im Darm zu etablieren. Mhm. Warum? Na, weil wir so viele fermentierte Sachen essen, die alle unterschiedliche Mikroben in den Darm reinbringen und die Vielfalt erhöhen. Ja, also wenn wir uns Jäger- und Sammlerstämme, die heute noch leben, anschauen, die haben eine riesige Darmdiversität und Vielfalt. Und wir in westlichen Ländern, die Fertigprodukte essen und Weißmehl und Zucker und so, haben eine ganz geringe, weil wir füttern fast immer das Gleiche an unsere Bakterien und nicht mehr so eine hohe Diversität. Vor allem kein nicht so schöne rohe Lebensmittel. Ne? Und nicht nur Rohkost, nicht nur auf Karotten und pflanzlichen Sachen sind ja Mikroben, sondern auch wenn ein Tier erlegt wird und der Hund diese Leber isst oder das Fleisch von diesem Tier, da sind ja auch Mikroben drauf. Und deswegen funktioniert es auch, wenn man Fleisch abhängt und das fermentiert dann, dass das nicht giftig für uns wird, weil diese natürliche Flora der Bakterien auf dem Fleisch dafür sorgt, dass eine kontrollierte Fermentation stattfindet, kontrolliertes Gammeln sozusagen. Mhm. Sobald wir aber das Fleisch erhitzen und es dann stehen lassen und dann Mikroben darum arbeiten können, dann kann es richtig, richtig giftig werden. Und dann gibt es so Salmonellengeschichten und diese ganzen Sachen, ne, die bei tierischen Produkten dann auftreten können. Aber die natürliche Mikrobenflora auf dem Fleisch schützt davor, dass diese schlechten Keime sich durchsetzen können. Deswegen funktioniert das mit dem Aging von Salami, von Schinken, von Dry-Aged Steak und sowas. Und in rohem, natürlichen, gerade geschlachteten Fleisch ist auch Vitamin C drin. Ja, wo alle immer sagen, es gibt doch kein Vitamin C im Fleisch. Das stimmt nicht, weil die Sachen, die gemessen wurden, waren immer Fleisch, was schon zu alt war, wo kein Vitamin C mehr zu finden war. Genau, also Key Takeaways, der Konsum von Fermenten in Rohkostqualität führt zu einer höheren Mikrobenvielfalt im Darm, was nicht nur mit besserer Darm, sondern auch mit allgemeiner Gesundheit einhergeht. Und auch bei Menschen, die besonders alt wurden, in einer Studie aus China von 2019 wurde gezeigt, dass die alten Menschen eine viel höhere Darmdiversität hatten als Leute, die schon mit 60, 50 und 70 gestorben sind. Genau.
Ach, spannend. Was mir da einfällt und was ich auch gerne ansprechen würde, es gibt ja unterschiedliche Präparate, die man jetzt, wenn man jetzt eben nicht selbst fermentiert, eben noch zukaufen kann. Und spannenderweise für Präparate bei Hunden sind dann nur 1, 2, 3 Stämme drinnen und mehr nicht. Also eigentlich die volle Verarsche. Ja. Und bei Humanpräparaten, also Präparaten für den Menschen, hast du dann oft, weiß ich nicht, 10 Stämme drinnen oder keine Ahnung. Also das sollte man vielleicht auch noch hier dazu sagen. Und dann würde ich gerne an dich weitergeben, welche Stämme, also wenn wir jetzt was zukaufen, welche Stämme sind denn gut oder was soll ich denn schauen, was draufsteht, was brauchen wir oder worauf ist überhaupt zu achten?
Also lustig, dass du das sagst, weil meiner Meinung nach sind 99% aller Probiotika auch für den Menschen, die verkauft werden, verarsche. Okay. Weil das sind, also erstens gibt es dazu keine richtig guten Studien. Es gibt keine Studien dazu, was passiert, wenn wir im Labor isolierte Stämme zusammenpacken mit ganz vielen anderen isolierten Stämmen, die so in der Natur gar nicht vorkommen, die dann in eine Kapsel packen müssen, dass sie überhaupt den Weg in den Darm überleben, um dann dort aufzugehen und irgendwas zu machen. Vielleicht gibt es einzelne Studien zu einem einzelnen Stamm, dass mal 20 Leute in der Studie verbesserte Haut hatten, nachdem sie irgendeinen Stamm genommen haben. Das heißt aber nicht, dass wenn 19 andere Stämme da drin sind, dieser eine Stamm irgendeine Wirkung haben kann. Weil so funktioniert die Biologie nicht. Die Stämme wachsen immer in Symbiose auf. Und vor allem nicht, wenn wir erst in eine Kapsel packen müssen, dass es im Darm ankommt. Dann haben wir es ja in der Natur so evolutionär nie zu uns nehmen können. Wie sollte das denn in unserem Darm ankommen? Mhm. Dann diese ganzen Marketinggeschichten mit, ja, bei dem sind 5 Milliarden Stämme drin, aber bei dem sind 15 Milliarden, ja, bei dem sind 50 Milliarden. Die müssen jedes Jahr irgendwie neue Zahl da an Stämmen an Menge reinpacken, ist alles nur, es ist nur Marketing. Ja, es gibt keine Hinweise darauf, dass 50 Milliarden besser sind als 5. Dann sind die oft schon in der Kapsel nicht mehr lebendig. Es gibt mehrere Studien, die im letzten Jahrzehnt gemacht wurden aus verschiedenen Ländern, wo probiotische Produkte sich angeschaut wurden und herausgefunden wurde, dass viele von denen in der Kapsel schon gar nicht mehr lebendig waren. Ja, also auch eine Verarsche. Ja. Und sie kommen, obwohl sie in der Kapsel sind, nicht lebendig an. Ja, also selbst wenn sie in diesen Kapseln sind und sie fördern auch keine Diversität im Darm, sondern es kann sogar sein, dass einige dieser Stämme so dominant sind, wenn sie dann ankommen, dass sie gute Stämme verdrängen. die wir eigentlich haben wollen. Genau, dann kann es auch Negativeffekte geben, natürlich. Ne? Und ich bin ein großer Fan deswegen von diesen Sporenmikroben, diesen Bacillus-Sporenmikroben, weil die haben wir evolutionär tatsächlich immer zu uns genommen, als Menschen, aber auch als Hunde und andere Tiere. Weil die befinden sich so auf rohen Lebensmitteln aus dem Garten, in der Erde. Und das Tolle an denen ist, die haben evolutionär selber eine Kapsel, mit der sie sich schützen davor, vor der Magensäure. Die schützen sich damit vor Hitze, vor Kälte, vor Trockenheit, vor Feuchtigkeit, haben richtig so eine Endosporenhülle, die ist so stark, dass die sogar im All überleben. Gibt es auch eine Studie dazu, dass die auf dem Asteroiden überleben würden. Und es gibt sogar die Theorie, dass das die Mikroben sind, die über die Asteroiden auf die Erde gekommen sind. Auch sehr spannend. Und das Schöne ist, dass man da dann einfach weiß, hey, wenn ich die zu mir nehme und die auf Lebensmitteln waren, die sollen in meinem Darm ankommen. Das war schon immer so. Das sind die richtigen. Nur die dürfen in Europa nicht Probiotika genannt werden und die dürfen auch erst seit 5 oder 10 Jahren überhaupt in Europa verkauft werden. Okay. Total abgefahren. Und deswegen bin ich großer Fan davon und das sind auch die einzigen Mikroben, die ich nehme. Ja, mhm. Und das ist ein ganz anderer Ansatz als die anderen Probiotika, weil diese Stämme gehen in den Darm rein, bleiben dann dort. Also die können sogar 3 bis 4 Wochen da sein, während andere nur 1 bis 2 Tage da bleiben können. Mhm. Und setzen sich dann da rein. Wenn sie merken, es sind zu viele von uns, verschwinden sie wieder. Und sie sorgen dafür, dass es den anderen Mikroben gut geht. Sie sind nicht wie eine Pflanze, die da reingeht und sagt, ich vermehre mich jetzt, sondern sie sind wie ein Gärtner, der reingeht und sagt, ich sorge jetzt mal dafür, dass es den Pflanzen hier gut geht. Und das auch krass ist, die setzen sich dann da rein und über so einen Mechanismus namens Quorum Sensing stoßen die Chemikalien aus und je nachdem, was dann von der Umwelt an die zurückgemeldet wird, durch dieses Ausstoßen der Chemikalien, merken sie, da die Mikroben, die sind gut, die gefallen mir aber nicht. Ich setze mich mal daneben und ich fange jetzt an, selber lokal gezielt an dieser Stelle Antibiotika gegen diese zu produzieren. Deswegen ist es so ein gutes alternatives Antibiotikatherapiemittel. Die können bis zu 12 verschiedene Antibiotika, natürliche Antibiotika herstellen, wenn sie dort Keime identifizieren, die sie nicht möchten. Ja. Also bemerkenswertes Zeug und wie gesagt, die einzige Studie an Menschen, die gezeigt hat, dass der Darm wieder geschlossen wird und Entzündungsreaktionen runtergeht. Also deswegen, das sind die einzigen, die ich nehme. Ja. Wir nennen die Supermikroben.
Ja. Yeah.
Und da sind Bacillus subtilis, Bacillus coagulans, Bacillus clausi und Bacillus pumilus drin.
Da haben wir uns jetzt gemerkt. Können wir.
Genau.
Ich will nur wissen, wo ich es kriege. Das weiß ich
ja
jetzt.
Ja, aber total spannend, ja. Weil ich kenne ja nur, ich will ja jetzt keinen Namen nennen, aber diese Säckchen, ja. Die du halt mit Wasser anrührst und dann sagt man ja eh schon, sobald das hält nicht, oder hält nur vorübergehend, aber dass das ja auch noch so weit weg von einem natürlichen, sinnvollen, ganzheitlichen Ansatz ist, war mir so jetzt auch nicht bewusst. Also ja. Danke für die Information.
Ja. Genau, ich habe ja gesagt, 99% sind Verarsche und Scam. Aber es gibt auch gute, ne? Also so große, renommierte Firmen, die man auch sonst so in Apotheken findet, die sich einen Namen gemacht haben, über Jahre ihre eigenen Studien machen, die haben auch gute Sachen. Mhm. Ja, aber das würde ich dann eher nutzen für ganz spezifische Symptome. Diese Sporen kann man halt jeden Tag nehmen als einfach Prävention und bei allen möglichen Sachen, die mit dem Darm zu tun haben. Also sie sind so ein Breitspektrum-Probiotikum, kann man sagen. Und das Tolle ist, dass man ja auch einfach diese Kapseln hiervon öffnen kann und dem Hund untermischen kann oder sich selber sogar einen heißen Kaffee machen kann und die sterben nicht. Mhm. Das kannst du mit anderen Probiotika nicht. Sobald du die aus der Kapsel rausholst, fangen die schon an zu sterben und überleben sowieso nicht den Weg in den Darm.
Muss ich mich mit denen ein bisschen hintasten, im Sinne von Verträglichkeit, so wie ich es vorhin angesprochen habe, oder meinst du, passt das in jedem Fall?
Also nee, einfach so starten, 2 Kapseln am Tag nehmen, da sind 60 Stück drin, hält einen ganzen Monat. Und wenn du irgendwie merkst, so, boah, ey, ich fühle mich aufgebläht oder ich krieg Durchfall oder sowas, dann kannst du nochmal von der Kapsel ein bisschen runtergehen. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil dann
Mit ausgenießen.
Es merkt, also es passiert was.
Ja.
Das ist dieser Effekt. Dann kurz ein bisschen runtergehen mit der Dosis und dann wieder erhöhen und dann sollte das auch verschwinden und dann können die ihre Arbeit verrichten. Also optimalerweise nimmt man das für 6 Wochen so als therapeutische Intervention.
Okay. Und wenn ich jetzt hernehme als klassisches Beispiel wie immer den Chihuahua und den irischen Wolfshund, muss ich da von der Dosis irgendwas berücksichtigen?
Weil ja, wir haben einmal genau. Also wir Menschen, also ich wiege zum Beispiel 85 Kilo. Ja, also ich sollte vielleicht statt 2 Kapseln, sollte ich vielleicht eher 3 Kapseln nehmen. Und ein Chihuahua, der sollte vielleicht eine halbe Kapsel nehmen. Mhm. Ja, aber es gibt auch Leute, die ganz konkrete Dünndarmfehlbesiedlungen haben oder so. Bei denen empfiehlt es sich nicht 2 Kapseln, sondern 6 Kapseln zu nehmen oder so.
Okay.
Ja. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn der Chihuahua ein bisschen mehr bekommt in Relation zu Menschen.
Ja. Und ich kann die Kapsel aufmachen und das so rausgeben und so auch aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden?
Okay. Ja. Kein Problem. Ja.
Krass.
Genau. Ja.
Sehr spannend.
Ich bin gerade geflasht, dass ich jetzt gerade nicht weiß, welche Frage als nächstes kommt, aber ich finde das gerade voll, das war eine mega wichtige Info, finde ich.
Ja, vor allem nicht nur für den Hund.
Das war nicht für den Hund, ja, also ja auch für den Hund.
Ich denke gerade an uns und mich. Ja.
Genau, ich würde dem Hund auch wirklich bei pflanzlichen Sachen, vor allem auch Pflanzen wie so Knoblauch oder Zwiebel oder so, wäre ich auch vorsichtig. Also
muss man auch sein.
Ja. Würde ich nicht in größeren Mengen geben.
Ja, und, ja. Das kann blöd ausgehen. Ja.
Generell, also ich glaube, es wird in der Hundeernährung ähnliches Marketing wird wahrscheinlich betrieben wie bei Menschen. Pflanzlich ist gut und toll und wichtig und so. Ja, das hat sicherlich seine Berechtigung, auch pflanzlich den Hund mitzuernähren, vor allem um bestimmte Nährstoffe zu bekommen. Aber es ist natürlich das, was die höchsten Margen hat, die Produkte.
Ja, jetzt haben wir ja auch gesprochen, gerade für den Hund gibst du dann ja auch nochmal mehr Geld aus, als das, ich kann auf das und jenes verzichten, wie man es ja bei Kindern auch macht. Man stellt sich selber zurück, aber für das Kind oder für den Hund, sagen wir, ach, was soll's?
Genau,
ja,
genau. Da das Beste, genau, ja.
Ja.
Also wenn ich einen Hund hätte, würde ich dem auch jeden Tag ein bisschen Spornmikroben in sein Essen reinmachen, einfach präventiv. Und wenn ich merken würde, der hat eine entzündliche Darmerkrankung oder Durchfall oder Verstopfung oder Autoimmun- oder Allergiesachen, dann gleich höhere Dosis.
Ja, ja, sehr spannend. Ich bin gerade irgendwie, cool, danke.
Ja, gerne. Wir sind auch, glaube ich, schon recht fortgeschritten von der Zeit her. Das ist eher spannend. Aber ja, und dann müssten wir irgendwie, glaube ich, ein zweites oder drittes oder viertes Interview machen. Und
vor allem habe ich mir gerade gedacht, es wäre auch 10-mal spannender jetzt gewesen, zu sagen, ach, Paul, erzähl einfach, weil du natürlich Dinge bedenkst, an die ich jetzt als Laie nicht gedacht habe. Ich habe halt mir ein paar Fragen überlegt, aber ich mache, die sind jetzt irgendwie alle gar nicht so wichtig. Weil das, was du von dir aus erzählst, echt cooler Content ist.
Ja.
Danke. Aber es macht mir auch viel mehr Spaß, wenn es so eine Interaktion ist, als wenn ich da irgendwie meinen Monolog halte. Und es challenged mich ja auch immer wieder neu, anders zu denken und von der Seite zu erklären und so. Es macht schon mehr Spaß, als jetzt einen Vortrag zu halten oder so.
Ja, sehr, sehr genial.
Dann würde ich sagen, wir beenden es an dieser Stelle in Zukunft.
Das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Stell dich schon mal drauf ein.
Okay.
Gibt es von deiner Seite noch etwas, was du noch mitgeben willst? Oder wir verlinken dann die Produkte natürlich wieder rund ums Video.
Ja. Gerne, ja, vielen Dank. Leute, wenn euer Hund Probleme hat oder ihr gesundheitliche Probleme habt, dann unterschätzt bitte nicht, was ihr selber verändern könnt, wenn ihr aus der Umgebung rausgeht, die euch krank gemacht hat oder die den Hund krank gemacht hat. Das kann Lebensumstände sein, zu wenig Schlaf, zu wenig Bewegung, zu wenig soziale Kontakte, zu viel Stress, schlechte Ernährung und andere Sachen, parasitäre Infektionen. Bei manchen Leuten fängt erst nach einer parasitären Infektion eine Autoimmunerkrankung an, die sie sich vielleicht einfangen im Urlaub in Thailand, weil sie so einen Rohkostsalat gegessen haben, der in Fäkalienwasser gewaschen wurde oder so. Ne? Also gibt viele Sachen oder Schwermetallvergiftung kann alles sowas sein. Aber es gibt für alles Lösungen heutzutage. Und wenn euch die Schulmedizin da nicht helfen konnte, dann schaut euch auf jeden Fall mal auch um nach anderen Möglichkeiten. Weil die Schulmedizin ist fantastisch, wenn es darum geht, akute Probleme zu lösen, Symptome zu lösen, direkte Operationen zu führen und super, was die da können. Aber bei chronischen Leiden hat sich in den letzten 100 Jahren fast gar nichts getan. Wird eher schlimmer und steigt exponentiell an, bei Hunden als auch bei Menschen.
Ja.
Deswegen schaut da einfach mal, was ihr machen könnt. Ich kann sehr empfehlen, die vermissten Puzzlestücke mit zu integrieren in jede Ernährung, vor allem beim Hund auch Organfleisch, ganz, ganz wichtig. Und fermentierte Lebensmittel sind super, um die Darmdiversität zu erhöhen und Resilienz zu erhöhen. Und Sporenmikroben sind so meiner Meinung nach das Beste, was es gibt, wo es auch die meisten Studien zu gibt. Und die kommen auch wirklich im Darm an und haben da eine Wirkung.
Ja. Sehr, sehr gut.
Ja, kann ich nur sagen, Amen, ja, weil meine eigene Leidensgeschichte sich genau drin widerspiegelt, eben die Schulmedizin den Weg zu gehen und irgendwann anzustehen und zu sagen, es muss doch noch was geben, das kann nicht irgendwie alles sein, den Blick über den Tellerrand zu machen und zurück zur Natur auf gewisse Weise zu finden. Und man kann sehr wohl ganz viel noch machen, auch wenn der klassische Arzt sagt, okay, wir haben alles ausgeschöpft. Nein, haben wir nicht.
Genau, genau. Und wenn ihr Lust habt, schaut einfach auf der Webseite www.ferment.de vorbei oder www.mediumio.de. Da haben wir viele Kongresse zu chronischen Leiden. Oder findet mich auf Facebook, Instagram, Paul Seelhorst. Da poste ich ab und zu Sachen und würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Danke.
Können wir alles empfehlen.
Ist so. Super. Danke, ja. Paul. Danke für deine Zeit, für dein Mitdabeisein. Und ich freue mich auf weiteren Kontakt und Austausch.
Ja.
Danke euch.
Ciao.
Ciao.
Hallo, das war's erstmal mit diesem Video. Und wir hoffen, du konntest für dich und deinen Hund ganz viel Neues und Spannendes mitnehmen. Teile dieses Wissen gerne mit den Menschen in deinem Umfeld und besuche auch gerne unsere Facebook-Gruppe. Sie ist ein Ort für Gleichgesinnte, die sich zu den Inhalten austauschen möchten, eigene Erfahrungen posten möchten, aber auch ein Ort, um uns und entsprechend Feedback zu geben. Ganz viele Sprecher haben uns sogar ausdrücklich gebeten, dieses Feedback an sie weiterzuleiten. Das heißt, deine Meinung ist bei uns gewünscht und willkommen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast, dann unterstütze uns doch bitte mit dem Kauf des Kongresspaketes. Dir gibt das die Möglichkeit, alle Interviews, alle Inhalte nochmal in Ruhe anzuschauen und auf dich wirken zu lassen. Und aus eigener Erfahrung können wir sagen, bei einem erneuten Anschauen oder einem erneuten Anhören haben wir immer wieder Neues entdeckt darin. Und das gibt auch die Möglichkeit, die Dinge in der Tiefe verstehen zu können. Wenn du also schon ein Paket gekauft hast, dann bedanke ich mich hiermit an dieser Stelle von ganzem Herzen und im Namen des gesamten Teams für deine Unterstützung. Vielen Dank, dass du diesen Weg mit uns gehst. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.